Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Anwälten und Löwen von Afghanistan nach Deutschland. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Thema, mit Anwälten, Afghanistan und Deutschland. Wie ist es, in Deutschland Fuß zu fassen, wenn ich aus einem anderen Land komme? Wie geht es dieser Tage einer Anwältin, deren Herz für Deutschland und für Afghanistan schlägt? Wir hören heute ermutigende Berichte aus dem Berufsleben und bestürzende Erlebnisse aus der alten Heimat Afghanistan. Und zwar von Frau Rechtsanwältin Jacqueline Ahmadi, Rechtsanwältin aus Hamburg. Liebe Frau Kollegin Ahmadi, es ist mir eine besondere Freude, dass Sie heute zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Ich grüße Sie, Frau Kollegin Bayrich. Für mich ist das auch eine Ehre, dass ich von der Deutschen Rechtsanwaltskammer die Möglichkeit bekomme, über mich zu erzählen, über meine Tätigkeit und auch über meine Geschichte.
Sehr, sehr gern. Sie haben ja wirklich einen spannenden Lebenslauf und Sie sind für mich auch eine sehr spannende Kollegin. Liebe Frau Ahmadi, wie mit allen Gästen möchte ich mit Ihnen ganz vorne anfangen, vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter vorne als sonst üblich. Sie sind jetzt erfolgreiche Strafverteidigerin in Hamburg und ziemlich bekannt durch Medienberichte und Social Media. Ich selbst bin schon ganz lange eine Ihrer Followerinnen auf Instagram. Sie sind aber nicht in Deutschland geboren, sondern haben sich Deutschland als Lebensmittelpunkt ausgesucht. Das ehrt uns sehr. Gestatten Sie aber die Frage, wo liegt Ihre Heimat genau und warum kamen Sie nach Deutschland und vor allem, wie alt waren Sie damals?
Ich bin in Jalalabad geboren, in Afghanistan. Jalalabad kennt man, wo man Bin Laden gesucht hat, in der Nähe von Tora Bora. Und in Afghanistan bin ich aufgewachsen, in Herat und zuletzt in Kabul bin ich zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und anschließend mussten wir Afghanistan verlassen. Mein Vater befand sich vor circa 2 Jahren in Deutschland und wir mussten wegen des Krieges und der politischen Einstellung meines Vaters Afghanistan verlassen. Und mit 17 bin ich nach Deutschland, sozusagen in Hamburg, gelandet mit meiner Mutter, 3 Geschwister und meinem Onkel.
Mit 17, das ist ja ein sehr spannendes Alter. Da ist man ja noch nicht ganz orientiert. Wie war Ihr Neubeginn bei uns? Haben Sie schon ein bisschen Deutsch gesprochen? Und würden Sie sagen, es war ein guter Neuanfang oder gab es Hindernisse?
Also mein Vater befand sich davor zwei Jahren in Deutschland. Ich habe versucht, Deutsch zu lernen, aber es waren marginal. Höchstens ein paar Wörter könnte ich sprechen. Ich könnte davor sehr gut Russisch sprechen, einigermaßen Englisch, bisschen Arabisch und Pashto Dari. Also das sind die offizielle Sprachen in Afghanistan.
Wie schnell ist es Ihnen dann gelungen, die deutsche Sprache zu erlernen? Ich meine, die ist ja für manchen Deutschen schon nicht so wirklich leicht. Und wie ging es dann in Hamburg für Sie weiter?
Die deutsche Sprache ist wirklich eine sehr schwierige Sprache. Als ich nach Deutschland kam, könnte ich höchstens ein paar Wörter auf Deutsch. Und wir sind in Hauptbahnhof gelandet in Hamburg. Und am Hansaplatz haben wir ein Zimmer zur Verfügung bekommen in einer Flüchtlingsunterkunft. Das war eine ziemlich schwierige Situation für uns. Sie selbst kennen Hamburg. Zur damaligen Zeit war das ein sozialer Brennpunkt. Dort haben sich Prostitution, sogar Kinderprostitution und Drogenhandel, also alles, was man sich im Nachtleben vorstellen könnte, dort versammelt. Für meine Eltern war das natürlich eine extrem schwierige Zeit. Für mich als 17-Jährige mit meinen Geschwistern dann eine Kulturschock. Also wir könnten das überhaupt nicht verstehen, dass das Deutschland so funktioniert oder existiert. Aber ab und zu haben wir uns natürlich andere schöne Ecken Deutschland oder Hamburg erstmal kennengelernt und auch schätzen gelernt.
Ich wollte gerade sagen, also gerade für den ersten Besuch in Hamburg oder für die Ankunft in Hamburg ist Hansaplatz natürlich nicht die erste Wahl. Der ist nämlich in aller Regel auch nicht auf Postkarten zu sehen. Das war wirklich eine ganz, ganz lange Zeit eine nicht besonders schöne Ecke. Und Frau Ahmadi, Sie hatten es ja eben schon angedeutet, Ihre Geschwister waren auch bei Ihnen.
da muss ich mal ergänzen, der ein oder andere kennt vielleicht ihren Bruder Hamid Rahimi, zumindest wenn man sportbegeistert ist. Ich meine nämlich, der war Profiboxer und ist ja sehr, sehr aktiv durch die Medien gegangen. Lassen Sie uns mal einen Blick auf Ihren beruflichen Werdegang werfen und auf Ihre durchaus beeindruckenden beruflichen Erfolge. Vielleicht aber ganz zu Beginn. Sie kamen mit 17 nach Hamburg. Warum haben Sie sich entschieden, Jura zu studieren?
Ja, das hat so sich ergeben. Ich bin in Afghanistan geboren. Mein Geburt ist schon eine politische Angelegenheit, in Tora Bora zu geboren. Und ich habe in meinem Leben sehr viele Ungerechtigkeiten erlebt. Ich hatte Gott sei Dank ein ziemlich Eltern, die sehr liberal waren im Vergleich zu vielen Afghanen. Mein Vater selbst, was könnte man mit einem CSU-Mann vergleichen. Und meine Mutter hat schon in Afghanistan studiert. Sie hat den Beruf Lehrerin ausgeübt, später sogar als Schuldirektorin gearbeitet. Und mich hat die Ungerechtigkeit dazu getrieben, immer Fragen zu stellen, warum, weshalb das so anders gehandelt wird. Warum wird ein Mensch so gehandelt? Und ich habe immer auf meine Fragen Antworten bekommen, dass das so nach dem Motto, wenn ich am Ende meine Fragen immer weiter gestellt habe, dann haben sie gesagt, das ist so die Regel. Und das ist am Endeffekt, das ist Gesetz. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, schon als klein. Warum sollten die Gesetze Menschen einschränken? Die Gesetze müssen doch uns die Möglichkeit geben, uns zu entfalten, uns die Freiheit geben. Und das war sozusagen mein Feindbild von Gesetzen, diese Einschränkungen. Und das habe ich in Afghanistan wirklich massiv mitbekommen als Mädchen und die da mit ihrer Jugend in Anführungsstrichen dort verbringt und mit den Eltern. Und das hat in mir eine enorme Gerechtigkeitsgefühl entwickelt, so dass ich dann angefangen hatte, in Afghanistan mit jedem darüber zu diskutieren, besonders mit Männern, so dass manchmal mein Vater nicht das mehr ertragen könnte. Er sagte zu mir irgendwann, Kind, rede erst, wenn Leute, du so viel dein Wissen so weit ist und zweitens, dass die Menschen dir Geld bezahlen. Und als mein Vater sozusagen in Anführungsstrich verstorben ist, das ist dann so passiert und Leute jetzt zahlen für mein Wissen. Und damals wollte ich nicht ursprünglich Jura studieren, sondern Literatur, um meine Geschichte und die Geschichte vieler afghanischer Frauen zu erzählen. Weil als ich nach Deutschland kam, haben viele Menschen mich angehalten und haben gesagt, wie ist das in Afghanistan? Wie lebt man? Wie die Frauen? Und jedes Mal, wenn ich begonnen habe, darüber zu erzählen, waren wirklich alle ruhig und haben sich zu mir angesammelt und dann könnte ich die Geschichten erzählen. Und aber in Deutschland könnte man nicht Literatur oder deutsche Literatur müsste man studieren. Und nachdem ich in Deutschland auch sehr viel Probleme mit den Behörden hatte, also wir Duldung hatten und dafür wirklich für alles kämpfen müssen. Und selbst in Deutschland habe ich festgestellt, dass auch hier Menschen sich bestimmte Systeme ausgedacht haben, die sie Recht und Gesetze nennen. Und diese Systeme sind wirklich nicht zielführend, um die Menschen zu helfen. Und jedes Mal, wenn ich beim Ausländerbehörde war, meinten sie, das geht nicht, das dürfen Sie nicht. Und ich habe gesagt, was darf ich denn überhaupt? Gehen Sie uns zum Anwalt. Und Anwalt, Sie hatten kein Geld für Anwalt. Und dann habe ich langsam angefangen, mich mit Gesetzen zu befassen und Wirtschaftsgymnasium besucht. Und daraufhin, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich für die Menschenrechte wirklich für viele einsetzen kann. In Jenfeld bin ich dann sozusagen aufgewachsen oder weitergelebt. Und dort habe ich sehr viele afghanische Flüchtlinge oder selbst Deutsche. In der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, war ich die Einzige in Jenfeld, auch ein sozialer Brennpunkt, nachdem wir von Flüchtlingsunterkunft gewechselt haben. Und dort habe ich versucht, für die Menschen sozusagen Bürokratie und Papierkram zu erledigen. Und da hatte ich selbst meine erste Einstellung in einem Strafverfahren. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt Jura studieren.
Also offensichtlich sind Sie ja in der Juristerei oder in den Rechtswissenschaften besser aufgehoben als in der Literatur, weil Sie brennen ja für das Thema. Frau Ahmadi, glauben Sie, Sie sagten ja gerade, Ihre Mutter hat studiert in Afghanistan. Es war eben Lehramt. Glauben Sie, Sie hätten als Frau auch Rechtswissenschaften studieren können in Afghanistan?
Ich hätte eigentlich, wenn ich in Afghanistan gewesen wäre, hätte ich BWL studiert, weil ich hatte schon damals nach der 11. Klasse mein Abitur absolviert und danach musste man eine sehr schwierige Prüfung absolvieren. Und ich hatte meine erste Wahl war Medizin, weil meine Eltern unbedingt das wollten. Zweite Wahl war Jura und dritte Wahl war BWL. Und da hätte ich bestimmt BWL studiert, weil ich bin so ein bisschen zahlenaffin. Also ich hatte auch Mathe-Leistungskurs.
Oh Gott, das hört man, das tatsächlich hört man von Anwälten äußerst selten. So auch ich. Also ich hasse alles, was mit Mathematik zu tun hat, außer man muss es eben mal für einen Schriftsatz machen oder so. Sehr bemerkenswert, hört man sehr selten. Das heißt, Sie brennen wirklich für den Anwaltsberuf und ich habe auch das Gefühl, Sie sind da wirklich gut aufgehoben. Nennen Sie mir doch die drei Dinge, die Sie an Ihrem Beruf als Anwältin am meisten lieben.
Ich liebe an meinem Beruf, dass ich die Möglichkeit habe, Menschen wirklich in schwierige Situationen zu helfen. Das ist das Wichtigste für mich, mich für die Menschen einzusetzen. Zweite Sache ist, dass ich mich für die Geschichten interessiere. Und ich habe als Anwältin die Möglichkeit, bei mir im Beratungszimmer, ich habe so einen schönen Tisch und dort kommen Menschen und sitzen und erzählen sie mal ihre Geschichte. Und das ist wirklich so spannend. Manchmal denke ich, ich habe schon sehr viele Geschichten gehört, aber manchmal diese Geschichten sind, meine Tochter würde sagen, krass, wirklich, das ist ich kann das kaum glauben, dass Menschen in Deutschland sowas erlebt haben. Also Geschichten. Und drittens, Reisen, die ich unternehme, ist manchmal stressig, aber ich bin total froh, dass ich dann unterwegs von einem Gericht zu dem anderen und manchmal auch außerhalb Hamburg unterwegs bin.
Sie sind ja inzwischen Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsrecht. Sie sagen, Sie mögen Geschichten, Sie helfen Menschen gern. Warum aber ist die Wahl gerade auf diese beiden Rechtsgebiete gefallen? Also ich weiß, man merkt das schon, Sie sind Anwältin mit Herz und Leidenschaft. Warum brennen Sie gerade für diese beiden Rechtsgebiete?
Ich habe mit Strafrecht habe ich sehr früh also Begegnung gehabt, und zwar persönliche Begegnungen. Mein Bruder Hamid Rahimi, der Profiboxer, Weltboxmeister, von dem Sie gesprochen haben, ist leider auf die schiefe Bahn geraten. Und dadurch habe ich immer, sag ich mal, das Vergnügen mit der Polizei gehabt, mit den Gerichten, und habe auch Herr Kollegen Meffert in diesem Zusammenhang kennengelernt. Und dadurch, dass ich auch nochmal Jura studiert habe, hat mich Strafrecht wirklich von Anfang an sehr interessiert, weil Strafrecht ist für mich ein Königsdisziplin. Strafrecht betrifft alle Lebensbereiche. Und Strafrecht ist ein Fach, wo einem Menschen die Freiheit nimmt, sich zu bewegen. Und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, dafür möchte ich mich einsetzen für die Menschen, weil das ist erstmal sehr interessant. Und zweitens war das am Anfang, dass ich sehr viele verkehrsrechtliche Fälle habe. Hier in Hamburg ist die größte afghanische Community. Jeder hat ein Fahrzeug und wenn was war, Unfall, Bußgeldsachen, Führerschein. Und dann hat sich in diesem Zusammenhang auch Nachfrage ergeben, so dass ich das dann festgestellt habe in sehr kurzer Zeit, dass Lieblingskind der Deutschen ist das Auto. Und wenn ich mich wirklich auf die beiden Sachen, Strafrecht in Kombination mit Verkehrsrecht, spezialisiere, würde ich dann als Anwältin sehr gefragt sein. Und dann habe ich festgestellt, dass es in der Tat, wenn man Anwältin für Führerscheinrecht ist und ein paar Mal Führerschein rettet, dann ist man plötzlich also Fachanwältin für alles. Und das habe ich sehr früh erkannt und auch die Zusammenhänge, was zwischen Verkehrsrecht und Strafrecht ist. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass nicht viele Kollegen können die Zusammenhänge zwischen Schadensrecht, Verkehrsrecht, also es ist, das muss man können. Und wenn man das dann gut kann, kann man auch sehr gut dadurch verdienen.
Das scheint auf jeden Fall eine schlaue, genau, scheint eine schlaue Kombination zu sein. Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, es gibt eine Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen muss. Ich habe es ja schon gesagt, ich folge Ihrem Account auf Instagram und daher weiß ich, weil das auf Instagram immer wieder zu sehen ist, in Ihrer Kanzlei hängt eine wirklich wunderbare, großartige Aufnahme von einem Löwen. Daher auch der heutige Titel. Und für alle Zuhörer, die sich interessieren für Ihren Account auf Instagram, packe ich mal einen Link in die Shownotes. Frau Ahmadi, was bedeutet Ihnen dieser Löwe? Was symbolisiert er für Sie?
Also Löwe ist für mich ein Symbol der Gerechtigkeit. Löwe, also wieder komme ich auf die Geschichten, hat mein Vater damals sehr viele tolle Geschichten gehabt, auch in der Geschichte Afghanistan wird Löwe als König der Tiere verstanden. Jemand, der wirklich gerecht ist, jemand, der nie Rechte anderen verletzt. Und dieses Bild habe ich von meinem jüngeren Bruder geschenkt bekommen, als ich meine Kanzleiräume hier in Landwehr bekommen habe. Er hat gesagt, du bist wie eine Löwe und dieses Bild passt zu dir. Und er sagt, guck mal genauer dieses Bild dir an, die hat so viele Wunden, aber trotzdem steht mit vier Beine da stark, wenn man in dem Bild genau guckt, also da erkennt man, die Würde des Menschen ist unantastbar, also dass das so mutig ist und trotzdem, trotz alles, obwohl allein ist, kämpft er weiter und lässt sich von nichts und niemand beirren und meint, das bist du. Und inzwischen sogar viele Mandanten, die bei mir im Büro sind und das Bild ansehen, und ich den Fall gewinne und meinte, naja, Frau Madi, Sie haben wirklich wie eine Löwe für mich gekämpft. Und das ist für mich eine Kraftquelle, würde ich sagen.
Auf jeden Fall ein schönes Bild und auch ein sehr, sehr schönes Symbol. Jetzt haben wir von Ihnen schon gehört, Sie sind am häufigsten tätig auf dem Gebiet des Strafrechts und Verkehrsrechts. Mich würde jetzt interessieren, im Bereich Strafrecht, welche Art von Fällen haben Sie denn am häufigsten auf dem Schreibtisch liegen? Welche Art von Mandate innerhalb des Strafrechts?
Sehr viel Verkehrsstrafrecht. Also immer, wenn es um Führerschein geht, dann also verbotene Kraftfahrzeugrennen zum Beispiel ist mein Spezialgebiet. Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubte Entfernung von Unfallort. Also alles, was mit Entziehung der Fahrerlaubnis zu tun hat. Fahrverbot, Bußgeldsachen oder Verkehrsunfälle, Autodiebstahl, wenn es um die Ansprüche gegen Kaskoversicherung geht.
Sie verfügen ja, das habe ich gesehen auf Ihrer Homepage, auch die packe ich mal in die Shownotes, über das Fortbildungszertifikat der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie werben damit auf Ihrer Homepage, auch zum Fortbildungszertifikat packe ich einen Link in die Shownotes. Warum ist Ihnen persönlich Fortbildung so wichtig? Sie sind ja sehr firm auf den Rechtsgebieten, auf denen Sie tätig sind, aber gleichwohl haben Sie großes Interesse daran, sich weiter fortzubilden. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Also mein Motto ist, beziehungsweise ich habe mir für meine Tätigkeit als Strafverteidigerin den Satz erdacht. Und ich habe gesagt, was ist das Beste, wenn man als Strafverteidigerin arbeitet? Also für mich ist die Strafverteidigung kämpfen mit Verstand, Leidenschaft und Überzeugung und Lebenserfahrung. Und Verstand bedeutet für mich, wenn man auf höchstem Niveau ausgebildet ist. Und deshalb habe ich das als erstes für mich gesagt, wenn ich etwas machen möchte, dann müsste ich wirklich auf höchstem Niveau diese Qualität anbieten. Und Qualität kann man anbieten, wenn man sich ständig ausbildet. Das weiß ich. Also ich weiß, dass man vergisst auch einige Sachen. Und es kommt auch was Neues. Und deshalb möchte ich immer auf dem neuesten Stand sein. Und zweitens ist das Leidenschaft, muss man als Anwältin aufbringen und von etwas überzeugt sein. Strafverteidigerin und als, sag ich mal, für eine Frau mit meinem migrantischen Wurzeln aus Afghanistan, ist nicht so eine einfache Tätigkeit. Es hat sich für mich langsam à peu gebildet und viele fragen mich, wie kannst du einen Verbrecher, einen Straftäter verteidigen? Wie kannst du als Frau? Und ich sage, ich kann sehr wohl das als Frau machen. Ich hatte auch Fälle gehabt, wo für mich gerade nicht so angenehm war. Ich verteidige auch zum Beispiel in Vergewaltigungsprozesse. Und ich verteidige auch nicht nur Straftäter, sondern auch Opfer von schwerer Straftaten. Aber gerade wenn man überzeugt ist vom rechtsstaatlichen Grundsätze, Prinzipien, muss man auch in der Lage sein, jedem, wirklich jedem die Möglichkeit zu gewähren, dem unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ein faires Verfahren zu sichern. Und wenn ich das mit Menschen dann diese Frage ausdiskutiere, dann wissen sie und dann können sie dann genau erkennen, mit was für eine Leidenschaft und Überzeugung ich hinter diese Rechtsstaat, diesem Rechtsstaat, Grundgesetz und faires Verfahren stehe. Und Lebenserfahrung muss ich das ist auch extrem wichtig. Ich bin seit fast 14 Jahren als Anwältin tätig und davor war ich auch bei Großkanzleien tätig im Bereich Wirtschaftsrecht und Insolvenzrecht. Ich habe bei Anwältinnen, also als studentische Hilfskraft gearbeitet und meine Erfahrungen im Bereich Flüchtling, weil ich mit sehr vielen unterschiedlichen Organisationen gearbeitet habe. Das hat alles dazu geführt, dass ich wirklich einen sehr großen Erfahrungsschatz habe. Und diese Aspekte machen aus mir eine gute Strafverteidigerin.
Und ich glaube, es ist ja nicht nur die Erfahrung, sondern Sie sind ja auch im Übrigen, würde ich sagen, wirklich was Besonderes. Sie sind eine selbstbewusste, erfolgreiche Anwältin, eben mit Wurzeln in Afghanistan. Ich denke, das kommt nicht so wirklich häufig vor. Wie ist Ihre Erfahrung? Kommt das bei Mandanten und Mandantinnen besonders gut an? Und was mich auch interessieren würde, haben Sie mehr Mandanten, Sie erwähnten vorhin die die afghanische Community, haben Sie mehr Mandanten, die hier in Deutschland geboren sind oder mehr Mandanten, die sich Deutschland ebenfalls als neue Heimat ausgesucht haben? Und haben Sie mehr männliche oder weibliche Mandanten? Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren.
Also ich muss zugeben, mehr männliche, weil es viele haben wegen Führerschein irgendwie Probleme oder Strafsachen stehen im Raum. Aber inzwischen habe ich auch viele weibliche, also Frauen, die zu mir kommen mit Problemen. Ich habe auch noch mal einen Bereich, wo ich mich ausschließlich für Opfer von Straftaten einsetze. Und da sind auch sowohl Männer als Frauen auch im Bereich Vergewaltigung. Ich arbeite seit Jahren mit verschiedenen Organisationen, überwiegend Weißen Ring, und versuche Frauen aus Afghanistan oder Iran, wenn sie Schwierigkeiten haben, in diesem Bereich zu unterstützen. Und aber für mich ist persönlich eine Herzensangelegenheit Jugendstrafrecht. Das tue ich wirklich sehr gerne und es ist sehr erfrischend und schön, mit Jugendlichen zu arbeiten. Viele denken, oh Gott, Jugendliche, die sind so schlimm oder böse. Ich sage, nein, nein, die sind nicht böse, sondern diese spontane Art. Und ich erlebe auch immer wieder in meinem Büro, wie die Eltern zum Beispiel mit denen umgehen, wie die Umgebung ist. Und jedes Mal, also es ist jetzt fast 14 Jahre und inzwischen sind meine Jugendlichen zu Männer geworden. Und das ist auch, sehr viele Jugendlichen kommen zu mir. Und ich muss aber sagen, am Anfang war das nicht so einfach. Als junge Anwältin würde ich zum Beispiel, wenn ich habe damals die Kanzlei von Herrn Kollege Peters übernommen, Hans-Joachim Peters. Der war ein altansässiger Hanseat mit 40 Jahre Berufserfahrung und er war auch ein Zeit lang dort in der Kanzlei. Und als ich da war und dann die Männer reingestürmt sind in die Kanzlei und irgendwelche strafrechtliche Fälle hatten oder irgendwelche handelsgesellschaftliche Fälle, dann haben sie auch gesagt, oh Herr Peters, Sie haben ja eine schöne Sekretärin. Und dann hat Herr Peters gesagt, nein, nein, das ist meine Chefin, das ist Frau Madi und sie ist sehr kompetent und hat gesagt, jetzt lasse ich Sie hier allein und Frau Madi macht den Fall. Und ich muss auch sagen, es waren am Anfang Schwierig. Also das war, wenn es irgendetwas nicht passte, dann haben sie den Hörer genommen, mit Herrn Peters gesprochen oder haben gesagt, nee, nee, das passt nicht. Aber inzwischen, es waren welche, die sind gegangen, aber neu gekommen. Aber inzwischen ist das so, dass ich gar nicht Mandante annehmen kann, weil ich so viel zu tun habe.
Ja, so wirken Sie auch. Also Sie haben inzwischen einfach ein richtiges Standing. Wir haben ja vorhin schon über Ihre Familie gesprochen, also zumindest über Ihren Bruder, den Boxer. Aber auch sonst ist Ihre Familie, wie ich es gesehen habe, ja sehr oft in den Medien vertreten. Ist es nicht so, dass Ihre Tante die am häufigsten fotografierte Frau Afghanistans ist? Also ich meine, hat sie nicht sogar den ersten alternativen Nobelpreis nach Afghanistan geholt? Das ist ja wirklich was ausnehmend Besonderes. Also zum einen eine Frau und dann eben alternativer Nobelpreis nach Afghanistan. Vielleicht mögen Sie noch ein bisschen über Ihre Tante erzählen. Ich glaube, Dr. Seema Samar heißt sie.
Richtig, Dr. Seema Samar ist sozusagen die beste Freundin meiner Mutter. Sie sind gemeinsam zur Schule gegangen und ihre Mutter waren verwandt. Und ich habe sie als sehr jung, ich weiß nicht, ob ich 10, 12 Jahre alt war, wo ich sie in Afghanistan mit ihrem Sohn erlebt habe. Und schon damals war sie etwas Besonderes in Afghanistan, weil sie ein abgeschlossenes Medizinstudium hatte. Meine Mutter hatte damals noch nicht mit dem Studium begonnen. Meine Mutter hat erst, nachdem die 3 Kinder groß waren und mit meinem Vater einen Deal abgeschlossen hat, in dem sie gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass erstmal das Zuhause gut funktioniert, die Kinder gut versorgt sind. Und wenn alles gut ist und drittens, dass ich immer gute Noten bringe, dann darf ich mein Abitur nachholen. Das heißt, sie hat das alles nachholen müssen. Und zur damaligen Zeit war meine Tante Ärztin, hat abgeschlossene Ärztin und das ist was ganz Besonderes. Und sie hatte zur damaligen Zeit auch, ihr Mann wurde von Afisullah Amin mitgenommen, ins Gefängnis geworfen und war dann plötzlich verschwunden. Das war so eine tragische Geschichte. Und dann war sie irgendwann weg nach Pakistan. Das war zwischen Tür und Angel und meine Mutter war sehr traurig. Wir haben das alles mitbekommen. Aber meine Mutter hatte immer wieder Kontakt mit ihr und ich habe die Berichte in Afghanistan über sie gelesen, dass sie weit weg in Afghanistan, in Dörfern, ihre Praxis, Arztpraxis hatte, später in Pakistan sogar ihre Krankenhaus und hat Krankenschwester ausgebildet. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und als 2001 Taliban Afghanistan verlassen haben oder in Anführungsstrichen neue Regierung kam, dann kam sie als Frauenministerin in die Macht. Und dann war sie auch beim Vereinten Nationen für Afghanistan zuständig. Sie wurde mehrfach für Nobelpreis nominiert und zuletzt sogar hat sie Kopf an Kopf Rennen mit Barack Obama gehabt, wo Barack Obama dann den Nobelpreis bekommen hat und meine Tante danach dann den Alternativ-Nobelpreis. Also sie hat mehrfache Preise von verschiedenen Universitäten bekommen und gemeinnützige Organisationen.
Also auf jeden Fall irrsinnig spannende Familie, alle wahnsinnig viel medial vertreten. Sie selbst ja auch, also zum einen auf Social Media, zum anderen auch in Kampagnen, da komme ich gleich noch dazu. Sie sind ja auf Social Media wahnsinnig aktiv. Ich persönlich habe immer das Gefühl, es ist eine ganz, ganz bunte Mischung an Statements, die Sie da posten, also zum einen politisch, zum anderen für Mandanten, zum anderen für Kollegen. Was ist so Ihre Hauptzielgruppe? Für wen posten Sie dort was?
Also ehrlich gesagt, für meine Tochter war ursprünglich gedacht, weil wenn sie kam in Pubertät und als ich mit meiner Juristerei begonnen habe, hat sie gesagt, sie hat, Mama, jetzt hör auf damit. Und auch für sehr viele junge Menschen, die gerade auf der Suche sind, etwas Vernünftiges zu finden, versuche ich das aufzubauen mit Menschen, so wie die ihre Wurzeln woanders haben und versuchen, etwas hier aufzubauen. Und auch für die viele Deutsche oder auch andere Menschen, die hier sind. Wenn ich sage, unser Grundgesetz hat mir die Möglichkeit gegeben, mich frei zu entfalten. Ich habe Spaß an meiner Tätigkeit. Es ist alles nicht so einfach, aber man kann das auch trotzdem sich schön gestalten und damit andere Menschen unterstützen. Und das möchte ich mit meiner Tätigkeit vermitteln. Inzwischen habe ich so viel gutes, sag mal, Feedback von unterschiedlichen Menschen. Sie glauben nicht, wer alle mich anschreiben, sogar Anwältin, Afghanisch, also mit Afghanisch und aus Kanada, aus Afghanistan, aus alle, also aus Afrika. Und zuletzt hatte ich sogar eine Anwaltskollegin, ist nach Hamburg gekommen und wollte sich mit mir treffen. Ich fand, was für eine Ehre, mit einem Geschenk für mich. Also das ist alles so unglaublich und sehr viele junge Leute, Rechtsreferendare, sogar Anwältinnen, die sich bei mir beworben haben. Also ich bin überwältigt von so viele positive Resonanz. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war eigentlich die Idee von meinem anderen Bruder, Rahimi Beauty. Und er meinte, Jacqueline, du musst mehr sichtbar werden. Du bist so interessant. Und ich hatte erstmal Anfang gesagt, okay, dann erstmal Facebook und dann sehr, sehr streng war ich. Und er meinte, nein, du musst von dir aus, wie du bist, das ist authentisch. Wenn du dich versteckst hinter so grauer Hosenanzug, dann sieht man das nicht. Du bist mehr. Und ich sehe schon, je älter ich werde, desto weiser werde ich. Und auch mit Mandanten ist auch viel einfacher. Also ich glaube, das macht mich auch glaubwürdig. Inzwischen habe ich viele Mandanten, die kommen, weil ich aus Afghanistan stamme. Oder es kommen Mandanten, die sagen, Frau Mahdi, ich habe Ihre Homepage gelesen, wirklich ältere Deutsche, und die sagen, das hat mich so beeindruckt, eine Frau, die jetzt in so ein Niveau sich präsentiert, das muss was Besonderes sein. Und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Und das versuche ich zu vermitteln. Also mein Thema ist Menschenrechte, Grundgesetz, Verfassung, das sind das mein Herzensthemen.
Das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, dass Sie so viel Feedback bekommen zu diesem Account. Ich finde ihn nämlich auch sehr, sehr inspirierend und vor allem ist es eine echte Mutmachergeschichte, wenn man sich überlegt, mit 17 nach Deutschland, man spricht nicht die deutsche Sprache und heute Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsrecht und politisch sehr engagiert. Das finde ich hat durchaus Vorbildfunktion und deswegen wollte ich Sie ja auch so gern in diesem Podcast haben, damit unser Nachwuchs sich so ein bisschen inspirieren lassen kann. Und jetzt gleich noch ein Punkt inspirieren lassen. Sie sind ja nicht nur selbst aktiv auf Social Media, sondern Sie wurden ja auch vom BMJV berufen in die Kampagne Wir sind Rechtsstaat. Das heißt, Sie waren eines der Gesichter dieser Kampagne. Wie kamen Sie denn dazu?
Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, in Facebook oder Insta, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ein Nachfrage bzw. einen Link bekommen, dass ich mich bewerben sollte. Ich dachte, ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Später habe ich ein E-Mail bekommen und in diese E-Mail, das war von Text von Nico Bayer. Das ist eine ganz berühmte Regisseur, deutsche Regisseur aus den USA. Also der macht das wirklich große Kampagne und in diesem Kampagne hat er mitgeteilt, dass Sinn und Zweck diese Kampagne besteht darin, die Werte des Grundgesetzes zu vermitteln, zu sichern. Und er hat beziehungsweise sein Team haben nach Menschen gesucht, dass diese Werte vermitteln können. Und ob ich nicht Lust habe, mich für diese Kampagne zu bewerben. Und als ob er wusste, mein Herzensthema Grundgesetz, also damit kann mich jeder bekommen. Und dann habe ich sofort natürlich Ja gesagt. Und er meinte, Lebenslauf, es war wirklich wie ein Bewerbung. Und dann Fotos und musste ich mit meinen Robe, und da habe ich damals eine Rechtsanwaltsfachangestellte gehabt. Dann hatte bitte jetzt draußen Fotos, da sind diese Bilder entstanden von meinem riesengroßen Schild. Und dann habe ich Fotos geschickt, dann musste ich noch Video über mich erzählen, über meine Tätigkeit und vor allem sagen, warum, weshalb bin ich die richtige Person, um die Werte des Grundgesetzes in Deutschland zu repräsentieren. Und letzten Endes waren es zwei riesengroße Agenturen und die haben dann weitergereicht und es waren mehrere Anwälte weit weg, bundesweit, bis dann am Ende 4 Personen übrig geblieben sind. Dann waren wir in Berlin, haben wir Casting gehabt. Es waren insgesamt 8 Kampagnen. Und ich hatte immer wieder mit diesen Agenturen Kontakt gehabt. Und die meinten, ja, Frau Madi, Sie machen das alles so schön und das ist alles gut. Und Sie sind immer in engeren Wahl. Aber am Endeffekt wird Bundesjustizministerium die Entscheidung treffen. Und ich habe gedacht, oh Gott, ja, die meinten, Sie prüfen Sie. Und ich habe gesagt, oh Gott, hat man Leichen im Keller? Was wird dann geprüft? Das war sehr zeitreibend. Auf jeden Fall. Ich hatte Gerichtstermin und dann hatte eine dieser Damen angerufen und mitgeteilt und meinte, haben Sie gesehen? Und Gratulation. Ich habe gesagt, was habe ich gesehen? Meinte, ja, die Plakaten sind raus. Und ich, nein, habe ich nicht. Und dann hat sie erzählt und meinte, ja, Sie können Ihre Rechnung stellen und Sie haben das und das und das bekommen. Ich habe das nicht richtig realisiert am Telefon. Und dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, ich sehe hier keinen Plakaten, können Sie mir einen Link schicken? Dann hat sie Link geschickt und dann habe ich sie nochmal angerufen und meinte, wissen Sie, Sie haben alle 8 Angebote bekommen. Und ich war überwältigt darüber. Also es sind nicht nur verschiedene Werbung, also Video war das. Das heißt, dass plötzlich war ich das Gesicht des starken Strafverteidigers oder Strafverteidigerin.
Ja, fand ich sehr schön. Ich habe genau tatsächlich das Plakat auch gesehen. Damals wusste ich aber noch nicht, wer wir sind. Da kannten wir uns auch noch nicht. Deswegen fand ich das jetzt so besonders spannend, denn Herr Dr. Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, war auch eines der Gesichter tatsächlich. Den habe ich allerdings, glaube ich, in Berlin nicht so groß hängen sehen. Aber Ihr Gesicht habe ich auf jeden Fall hängen sehen. Wir waren auch sehr viel in den sozialen Medien. Ich fand es war ein sehr, sehr schönes Projekt, um mal so der Allgemeinheit mit einfachen Statements, sehr prägnanten, plakativen Statements klarzumachen, wie toll unser Rechtsstaat eigentlich ist. Das vergisst man nämlich manchmal im Alltag. Und bleiben wir mal beim Rechtsstaat, Frau Ahmadi. Rechtsstaat und Politik, das sind Themen, ich weiß, die liegen Ihnen sehr, sehr am Herzen. Warum engagieren Sie sich politisch mit so viel Herz oder bleiben wir bei dem Bild der Löwin? Und wofür genau engagieren Sie sich?
Ich habe das von meiner Mutter sehr früh gelernt. Sie ist also wenn man sagt Löwen, dann ist das meine Mutter, die sich immer durchgesetzt hat. Man muss sich vorstellen, sie wurde, bevor sie geboren ist, wurde sie einem viel älteren Mann versprochen. Und bis zu ihrem 13. Lebensjahr hatte sie diese verschiedenen Rituale, dass man Geschenke bekommt. Alles musste sie mitmachen. Sie war ein Kind. Und mit 13 hat sie in ihrem Dorf sich dagegen aufgelehnt und hat die Familie, die in ein Fest, also Zuckerfest war, ihr Geschenke mitgebracht haben und haben gesagt, jetzt ist sie 13 und ist sie in einem heiratsfähigen Alter. Und da hat sie das so mitbekommen und hat sie sich aufgelehnt und hat ein Schrei und Terror gemacht mit diesen ganzen Familie, die dort war. Sie hatte damals 2 Mutter, weil mein Großvater 2 Frauen hatte und Geschwister, Onkel, Tante. Und sogar der Onkel hat sie geschlagen, weil meinte, du hast unsere Ehre beschmutzt, warum du so ein Theater veranstaltet hast. Und mein Mutter hat gesagt, ich möchte diese Geschenke nicht, ich möchte nicht heiraten. Und das hat so dazu geführt, dass meine Mutter oder die Familie meiner Mutter mussten dieses Dorf verlassen, weil mein Großvater sich entehrt fühlte. Und dass die Tochter sowas abgesagt, also diese Heirat engagierte Ehe abgesagt hat. Und dann sind sie nach Helmand, Laschkarga gefahren und mussten dort wieder neu Fuß fassen. Und meine Mutter hat erst mit 20 geheiratet. Das heißt, damals war sie etwas alt, weil viele haben gehört, dass sie rebelliert hat. Und dass das eine Frau mit 13 rebelliert und der Vater dann dieses Dorf verlässt, das muss man sich vergegenwärtigen, was meine Mutter damals miterlebt hat. Und sie hat immer gekämpft, auch mit meinem Vater war schon ein, mein Vater ist ziemlich modern im Vergleich zu vielen afghanischen Männern. Wenn ich von meinem Vater erzähle, dass er zum Beispiel mich und meiner Schwester europäische, französische Namen gegeben hat, das muss man vorstellen, ein afghanischer Mann sagt Julie und Jacqueline Und warum? Weil er sagt, ich möchte nicht diese Mullahs, diese fanatische Mullahs haben, die zum Beispiel Frauenrechte nicht anerkennen, Menschenrechte nicht anerkennen. Es soll Religion sein. Mein Vater glaubt an einen Gott. Er sagt, das ist Gott der Wahrheit. Aber nicht, dass man dann Gott der Ignoranz geht, diesen Weg. Und warum Jacqueline Julie? Weil er sagt, mit französischer Revolution in Frankreich hat begonnen, dass in Deutschland diese Aufklärungszeit sich etabliert hat, dass die Kirche und Stadt sich auseinandergelebt haben. Und das war der Grund, wo Rechtsstaatlichkeit sich etabliert hat. Und er sagte damals, wenn die Kirche in Europa weiterhin Hand hätte überall, das wäre auch in Europa nicht passiert. Und deshalb war er so eine Fan wie Atatürk, dass er sagt, es soll so funktionieren, dass man jeder Religion soll seine Zuhause haben. Wir haben in Afghanistan auch andere Religionen, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, also dass alle ihre Zuhause finden. Und trotzdem gab es bei meiner Mutter musste da kämpfen. Das heißt, es waren schon Regel, Frau macht das, Mann macht das. Und meine Mutter hat sehr viel sich in Afghanistan für alle möglichen Rechte eingesetzt. Sie war in verschiedene Vereine damals für Analphabeten. Sie ist wirklich in verschiedene Kurse gegangen und ältere afghanische Männer lesen und schreiben beigebracht. Und auch in Deutschland hat sie sogar meine Oma, die waren in der Zeitung mit ihrem Kopftuch, wo sie in Deutschland auf ein Demo waren. Also meine Mutter hat mich von klein an in Afghanistan mitgenommen und hat mir gesagt, du musst lauter sein in einem Raum, wenn du gehst, dann wirst du gehört als Frau. Und das habe ich auch gesehen, wenn meine Mutter kommt, dann redet sie und das ist dieses soziale Engagement habe ich von ihr. Auch in Deutschland zum Beispiel, sie ist so eine, wenn als die Flüchtlingswelle war, ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, hallo Jacqueline, was hast du dann, was brauchst du nicht? Geh mal in deinen Kleiderschrank, hol mal das raus. Und wirklich, sie hat alle Möglichkeiten, alle Sachen gesammelt und ist selber zu Flüchtlingsheim gegangen mit anderen Menschen und auch nach Afghanistan über die Jahre. Sie wusste immer, welches Auto zum Beispiel nach Afghanistan geschickt. Und dann hat sie Connection gebracht und hat gesagt, warte, ich schicke dir noch einen Sack voller Kleidung und schicke nach Afghanistan. Und das und meine Mutter ist auch immer noch in verschiedene Vereine, Organisationen tätig. Und dadurch, dass ich dann Jura studiert, Anwältin war und natürlich durch meinen Bruder, weil er macht diese Fight for Peace seit Jahren, seit 2009 hat er selbst diese Projekt entwickelt. Ziel dieses Projektes ist Bildung, Sport statt Waffen und Krieg. Und da hat er mit seinem Projekt versucht, in Afghanistan mehrere gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, unter anderem zum Beispiel für Frauensport was zu leisten. Er hat den ersten Profi-Boxkampf in der Geschichte Afghanistan in Loya Jirga, also im Parlament, gegründet. Ursprünglich war geplant, dass er das in Ghazi-Stadion, das ist ein größtes Stadion in Afghanistan, dort zu veranstalten. Und das heißt, das liegt alles in der Familie und ich werde dann mitgezogen.
Das ist doch eigentlich wunderbar, wenn man von der Familie so hingeführt wird zu politischem Engagement. Und ich weiß, Sie sind ja selbst auch sehr aktiv. Sie halten gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, die ja keinem entgangen ist, wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, Sie halten Kontakt zu zahlreichen Menschenrechtsorganisationen. Deswegen die Frage an Sie. Es gibt ja auch viele Anwältinnen und Anwälte, die aktuell von der Situation in Afghanistan betroffen sind und die Unterstützung brauchen. Also wir haben uns von der Bundesrechtsanwaltskammer, beziehungsweise unser Präsident hat sich mit einem Präsidentenschreiben an das Auswärtige Amt gewendet, da nach unseren Informationen tatsächlich viele Anwälte aktiv von den Taliban gesucht werden und untertauchen mussten. Deswegen haben wir das Amt aufgefordert, diese Anwälte, die teilweise ja schon auf Evakuierungslisten stehen, bei der Ausreise zu unterstützen. Wir selber erhalten aber aus Afghanistan relativ wenig bis keine Informationen. Und ich weiß, dass Sie sich ja gerade unter anderem für eine Anwaltskollegin einsetzen und beim Auswärtigen Amt einen Antrag nach 22 Aufenthaltsgesetz gestellt haben. Und wenn ich richtig informiert bin, muss sich die Kollegin gerade aufgrund ihrer Anwaltstätigkeit aktuell auch verstecken. Und eine Besonderheit, soweit ich weiß, ist die Kollegin auch noch unverheiratet, was ja in Afghanistan auch wirklich ein eher außergewöhnlicher Fall ist. Haben Sie aktuelle Informationen? Wie geht's der Kollegin? Also soweit wir drüber reden können, ohne sie jetzt zu gefährden.
Also inzwischen sind zwei Kollegen, die ich betreue. Und die Kollegen, die von der wir gesprochen haben und wir leider nicht die über sie konkret sprechen können, hält sich versteckt in Mazar-e-Sharif und wünscht sich natürlich, dass man ihr hilft. Ich habe mir, also in kürzester Zeit hat sich bei mir eine Liste gebildet. Mehrere Menschen haben sich aufgrund meiner Tätigkeiten für verschiedene Organisationen an mich gewandt, so dass ich dann versucht habe, für diese Menschen nach Paragraph 22 Aufenthaltsgesetz Anträge zu stellen. Leider zurzeit ist das so, dass ich überhaupt keine Antworten von Auswärtigen Amt bekomme. Die letzten Nachrichten, die ich erhalten habe, wurde mir gesagt, ich muss mich gedulden. Da die Evakuierungsmöglichkeit nicht besteht, kann man da auch dies zurzeit nicht machen. Problem ist, dass ich auch keine Antwort bekommen habe, ob die überhaupt ein Visum, Ausreisevisum bekommen. Und dann habe ich mich auch an Politik gewandt. Ich habe Schreiben wirklich sogar an Angela Merkel geschrieben, mehrere Forderungen aufgestellt. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine Denkfabrik uns ausgedacht. Ursprünglich war Fight for Peace, von dem Projekt, was ich gesprochen habe. Aber mein Bruder hat sich dann mit einem sehr guten Freund zusammengesetzt und jetzt sind wir 4 oder 5 aktive Mitglieder und haben noch ein paar Mitglieder, die sich, also insgesamt würde ich sagen, so circa 15 Leute, die wir versuchen, diese Denkfabrik auf höchstem Niveau zu erbringen. Und ich bin sehr froh, dass wir tolle Menschen zusammengefunden haben, die uns unterstützen. Ich habe allein, als wir unsere Satzung gesehen haben oder Zielsetzung unsere Denkfabrik auf dem Papier gebracht haben. Ich hatte Gänsehaut. Das habe ich. Es ist wie eine Regierungsbildung beziehungsweise eine Nationsbildung, weil wir haben versucht, uns mehrfach hinzusetzen. Zum Beispiel Frau Humaira Amiri, das ist eine Unternehmerin hier in Deutschland. Dann haben wir Herr Rafi Nairo in Dubai und dann haben wir noch einen Professor, Herr Akram aus in Frankreich. Und inzwischen haben sich sehr viele Menschen an uns gewandt. Gestern war Frau Amiri im Bundestag, wollte unser Anliegen darstellen. Also wir sind mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen in Verbindung. Also für mich ist das wirklich eine Ehre, dass ich diese Aufgabe bekommen habe und diese Möglichkeiten. Es ist, was kann schöner sein, wenn man von Dusan Tekal als Menschenrechtsaktivisten dargestellt oder dargelegt wird in der Öffentlichkeit. Ich habe diese Tätigkeit wirklich seit Jahren gemacht und es war so unsichtbar und jetzt plötzlich ist das überall, spricht man davon. Ich habe so viel von verschiedenen Menschen Anfragen und auch letztens sitze ich da und da kommt meine Sekretärin und sagt, Frau Mahdi, es ist einer von ehemaligen Regierungssprecher, möchte mit Ihnen sprechen. Und auch in diesem Zusammenhang, das heißt, wir haben Kontakt mit ehemalige Regierungsmitarbeiter und ich hoffe, dass uns gelingt, dass wir Taliban am besten entmachten. Ich weiß nicht wie, das ist höchst schwierig, weil die jetzt 35.000 Menschen in ihrer Geisel haben, die haben das Land, die haben die Waffen Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Amerika oder überhaupt Europa oder Deutschland gewillt sind, dort einzugreifen. Deshalb muss man versuchen, eine politische Lösung zu finden. Wir sind der Überzeugung, dass die afghanische Volk von innen drin und auch von außen doch durch Druck eine Situation schafft, dass man erstmal die Taliban nicht als Staat anerkennt und dass man zum Beispiel die Hilfsorganisation, die Hilfe vor Ort leisten, aber direkt den Menschen zukommen lassen, weil die Situation ist wirklich unerträglich. Es ist, Menschen haben Hunger, Menschen leben in Angst und Schrecken. Das ist also kein Leben in Afghanistan. Und wie Sie wissen, Frauen sind verbannt. Ich habe vorhin erzählt, meine Tante war Frauenministerin. Und dieses Frauenministerium hat Kultur und Geschichte in der Geschichte von Afghanistan. Und jetzt haben Taliban dieses Ministerium abgeschafft und beziehungsweise ersetzt durch ein Tugend und Moral oder Sitte ersetzt. Und das heißt, dieses Ministerium hat in damals während der Taliban Frauen öffentlich hingerichtet, Frauen geschlagen, gepeitscht und also Musik und alles verbannt, weil das nicht den Sitten und Moral entsprach, beziehungsweise dem Scharia-Gesetz. Afghanistan hat eine Verfassung und daran hat auch Deutschland mitgewirkt. Nicht nur Deutschland, sondern sehr viele Islamwissenschaftler. Und von daher ist unser Ziel, dass wir erstmal diese Anerkennung diese Verfassung mitbestimmen. Und zweitens ist bei Afghanen das Problem, die sind verschiedene Völkergruppe, ethnische Völkergruppe. Und wir müssen lernen, uns ein Volk anzuschauen und uns einigen, um als eine Nation in Afghanistan gemeinsame Willen, politische Willen zu vertreten, damit jede Person, der in afghanische, sage ich mal, Blut oder auch nicht, der da Staatsbürgerschaft hat, die Möglichkeit bekommt, in Afghanistan sich zu beteiligen, auch politisch.
Also ich kann das gar nicht, man erlebt es selten, dass ich sprachlos bin, Frau Ahmadi. Man verfolgt das, was passiert, ja, in den Medien. Man hört immer wieder was, man liest immer wieder was. Ich finde, es ist aber kein Vergleich dazu, jetzt so aus erster Hand von jemandem, der dort beheimatet war, solche Geschichten zu hören. Das ist für jemanden, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, wie mich, absolut unvorstellbar. Und es berührt und erschüttert mich sehr. Gerade wenn man eben hört, wie es Frauen in Afghanistan geht. Ich sehe gerade, wir haben schon sehr lang gesprochen. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf Sie persönlich und ein bisschen privat. Sie sind ja wahnsinnig engagiert politisch. Das, glaube ich, haben auch alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitbekommen. Ich glaube, einer Ihrer Stärken scheint zu sein, dass Sie mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommen. Das klang jedenfalls bei unserem Vorgespräch auch so an. Deswegen die Frage, um mal so ein bisschen von der Politik weg, ein bisschen ins Private. Haben Sie eigentlich neben Ihrem politischen Engagement und Ihrer Anwaltstätigkeit überhaupt noch Zeit für sich selbst und so eine Art von Freizeit?
Also seit Taliban in Afghanistan ist, ich werde wieder politisch, schlafe kaum, ich bin total aufgeregt und mein Kopf, jede Zelle meines Körpers arbeitet und versucht nach einer Lösung zu finden. Ich bin verzweifelt. Ich spüre Schmerz und ich kann jedes Mal, wenn ich aufstehe, ich sage, das kann nicht doch wahr sein, dass die Taliban da sind. Das kann nicht doch wahr sein, dass jetzt die Mädchen ab 6. Klasse die Schule nicht besuchen. Und jetzt kam heute wieder Meldung, dass die Unis für die Frauen geschlossen sind. Und das macht mich Wahnsinn. Also das heißt, ich kann gar nicht zurzeit abschalten. Das geht überhaupt nicht. Das leiden vielleicht sogar meine Mandanten, weil ich so auf diese Sachen konzentriert bin. Ich habe in den letzten 4, 5 Wochen wirklich sehr viele Mandanten abgelehnt, weil ich mich auf diese Sachen konzentrieren muss. Nichtsdestotrotz, ich bin verheiratet in eine glückliche Ehe, habe eine Tochter und einen Hund namens Paco. Und ich habe meine Familie, Freunde und meine inzwischen sage ich Community, die sich auch in Bezug zum Beispiel, wenn ausländerrechtliche Probleme sind. Flüchtlingsrat meldet sich. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag bei Politikbildung, also fragen Sie mich nicht, in Bayern, habe mich sehr gefreut. Ich sage, mein Gott, jetzt hört man von mir auch sogar in Bayern. Und es gibt Podcast-Anfragen auch in Bezug auf Afghanistan. So derzeit ist sehr, sehr dynamisch bei mir. Und ich betreibe sehr gerne Sport, auch also Yoga sehr gerne. Ich bin also in Afghanistan geturnt. Also ich war Hochleistungssportlerin. Und wenn ich Zeit habe, also Yoga, das ist meine Leidenschaft. Und Joggen mit Paco. Aber ich glaube inzwischen, er ist Schäferhund, 7 Monate alt. Und er hat mich schon überholt. Es ist wirklich tragisch. Da muss ich.
Also, dass Sie Yoga betreiben, habe ich gesehen auf Instagram. Das sieht mir ehrlich gesagt auch schon sehr, 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 sehr fortgeschritten aus, was man da immer so sieht. Paco wollte ich natürlich auch noch ansprechen. Habe ich zum ersten Mal gesehen auf Instagram als Baby. Und er war ja so, also ist immer noch, aber so ganz, ganz bezaubernd. Ich verfolge immer, wie Paco wächst. Ganz, ganz unfassbar. Und auch wenn es jetzt banal klingt im Verhältnis zu allem, was ihn gerade so Sorgen macht und ihn den Schlaf raubt, wir sehen uns ja, die Zuhörer wissen das, wir sehen uns ja hier per Video. Man sieht ihnen den Schlafmangel zumindest nicht an. Ich finde, sie sehen aus wie das blühende Leben und sehr, sehr frisch.
Dankeschön. Das Kompliment gebe ich auch gerne zurück. Sie sind so
reizend. Ja.
Und ihre Stimme.
Ich sehe mich ein bisschen groß.
So eine schöne, gewaltige Stimme. Das hört man sehr gerne an Podcasts. Das Podcast empfehle ich mit Bravour.
Dankeschön. Man sieht das Gott sei Dank nicht. Jetzt werde ich gerade ein kleines bisschen rot. Ich habe aber noch eine sehr, sehr, mir persönlich sehr, sehr wichtige Frage. Natürlich nicht so wichtig wie das Politische, aber ich als Hundebesitzerin muss das natürlich fragen. Frau Ahmadi, darf Paco eigentlich auch mit ins Büro?
Jein, noch ist er sehr unruhig, muss ich sagen. Der ist so stürmisch, also sehr spielerisch. Und ich habe ihn ab und zu hier. Aber er braucht seine Zeit. Also es ist, ich glaube, wir sind beim Erziehen, ihn zu einem guten Kanzler, also zu einer guten Kanzlei zu erziehen.
Also ich werde auf jeden Fall auf Instagram verfolgen, sobald Paco in der Kanzlei mit dabei ist. Ich bin ja auch öfter in Hamburg, dann muss ich mal vorbeikommen und mir Paco angucken, weil ich bin so ein bisschen, das darf Franz
sehr
jetzt
gerne.
Nicht machen, aber ich bin so ein bisschen in Paco, ein bisschen in Paco verliebt.
Ich glaube, langsam hat Paco mehr Fans als ich und sie sind gerne eingeladen, mit mir zusammen afghanisch essen gehen. Ich weiß nicht, ob sie afghanisch gegessen haben.
Tatsächlich noch nie. Das probieren wir unbedingt, unbedingt aus und dann werde ich bei Gelegenheit davon im Podcast auch berichten. Vielen, vielen Dank. Und Frau Ahmadi, von Paco ist es ja nur ein Katzen- bzw. Hundesprung zu meiner persönlichen Lieblingskategorie. Auch wenn wir heute ein sehr, sehr ernstes Thema zu besprechen hatten, will ich das natürlich auf keinen Fall versäumen. Der Buchstabe L, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und von Ihnen möchte ich natürlich, weil Sie gerade schon afghanisches Essen ansprachen, was ist Ihr Lieblingsessen?
Kabuli mit Aubergine, also das und auch persisches Essen sehr gerne. Chalu Kebab.
Also ich habe jetzt die einzelnen Gerichte nicht so im Kopf, aber persisch esse ich auch wahnsinnig gern. Sehr, sehr, sehr lecker.
Ähnlich, aber etwas schärfer, würde ich sagen. Also das ist afghanisch ist so zwischen Indien, Pakistan und Iran.
Ich bin gespannt. Wir werden das zusammen ausprobieren und dann erklären Sie mir ein bisschen, worauf man da so achten muss. Und ich sehe ja über mein Video auch so ein bisschen Ihre Kanzleiräume. Über den Löwen hatten wir schon gesprochen. Aber unabhängig von den Löwen wüsste ich gerne, was ist denn in Ihrer Kanzlei Ihre Lieblingsdekoration?
Also ich habe eine Kraftecke. Einmal habe ich eine Yoga-Ecke und dann habe ich noch eine Kraftecke. Und in diese Kraftecke habe ich mir so wichtigste Dinge, was ich im Leben hatte, gesammelt. Das kommt, als wir nach Deutschland angekommen sind, hatten wir wirklich nichts gehabt. In Hansaplatz, in einem Zimmer, in Gemeinschaftsdusche, Gemeinschaftsküche. Und wir waren sehr traurig und mein Vater hat uns gesagt, wir Kinder brauchen nichts. Wir sollten uns nach Glücksprinzip richten. Und dann hat er uns versucht, was Glücksprinzip bedeutet. Das heißt, er hat gesagt, ihr findet vier Kinder, ich als Erwachsene bin Glaube, mein anderer Bruder Hoffnung, meine Schwester Liebe und mein jüngster Bruder Boxer Mut. Und er sagt, wenn ihr diese vier Sachen habt, dann braucht ihr nichts im Leben. Egal was, ihr werdet wieder, egal wie viele Schwierigkeiten kommt, ihr werdet wieder aufstehen. Und was hat er noch gesagt? Meinte, hör auf, dass einer von euch Oberhand gewinnt. Zu viel Glaube wird Fanatismus. Zu viel Hoffnung verschläft man dann, das Ziel zu erreichen. Zu viel Liebe, man gibt sich auf. Und zu viel Mut macht man was kaputt. Also das war so Dinge, ich mein Leben eingerichtet habe. Und deshalb habe ich mir so ein paar Sachen gesammelt und in diese Kraftecke getan. Sie können das sehen, das ist eine Öllampe. Und Öllampe, ich musste sehr oft während des Krieges wirklich mit unter Öllampe meine Bücher lesen. Das war grausam. Ich glaube, deshalb trage ich ja eine Brille. Und dann habe ich einen Mann, der Wasser trägt. Das ist auch eine Geschichte für Hamburg an sich. Das habe ich auf einem Flohmarkt entdeckt. Und da habe ich in Afghanistan, es gibt sehr viele Orte, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das heißt, es mussten Männer auf die Gebirge solche Wasserkrügen tragen. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe gesagt, wie kann man so den ganzen Tag Wasser tragen? Aber es ist eine gute Sache. Und wenn man von einer guten Sache überzeugt ist, schafft man das auch. Und das ist so für mich, Wasser bedeutet sehr viel. Und dann habe ich noch eine Postkarte aus Afghanistan. Auf diese Postkarte sieht man eine afghanische Frau beim Wäschewaschen. Es sieht man, in der Ecke ist ein Zelt. Das heißt, sie hat nichts. Aber wenn man auf dem Gesicht schaut, sie sieht trotzdem sehr glücklich und zufrieden. Und wenn bei mir in der Kanzlei brennt, bei den Anwälten ist das, oder ich wirklich keine Lust habe. Und wenn zum Beispiel beim Amtsrichter, manchmal sie sind wirklich gewohnheitsbedürftig oder Amtsrichterin, es kann sehr, sehr stressig werden. Dann komme ich in meine Kraftecke und dann schaue ich mir dieses Gesicht dieser Frau und sage, meine Güte, wie viel Energie strahlt sie? Sie wäscht mit der Hand Wäsche in diese Sahara, unter ein Zelt. Und ich habe Elektrizität. Was will ich mehr? Und plötzlich scheint in Hamburg die Sonne für mich. Und das gibt mir extrem viel Kraft und kann wieder aufstehen und dann von vorne anfangen und vergesse sozusagen diesen ganzen Stress, was ich eigentlich oder manchmal denke. Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung wächst und dann seinem Leben einen Sinn gibt, wie diese Wasserträger, dass er sagt, es ist eine gute Sache, dann bekommt man auch kein irgendwelche, sage ich mal, psychische oder dass man dann in Verzweiflung gerät, sondern man bekommt wieder diese Schub und sagt, jetzt steh auf und mach das, du hast so gut und beklag dich nicht auf dem höchsten Niveau. Das ist, was mir persönlich sehr viel Kraft.
Ich glaube, das sollten wir uns alle mal hinter die Löffel schreiben. Vielleicht sollten wir uns alle so eine Kraftecke einrichten mit Dingen, die uns ein bisschen wieder erden und vielleicht für ein bisschen Demut und Dankbarkeit sorgen. Das hat mich persönlich jetzt sehr berührt. Mich kriegt man mit sowas immer gleich. Ich werde da auch mal drüber nachdenken. Sehr inspirierend. Und da Sie ja so eine starke Person mit so viel Leidenschaft und so viel Herz sind, hätte ich jetzt ganz gern noch, vielleicht kann ich mir davon auch was abgucken, Ihr Lieblingsmotto. Haben Sie darüber hinaus noch ein Lieblingsmotto?
Also ich sag immer, lass dir nicht rauben, dein Glaube, Hoffnung, Liebe, Leidenschaft, Mut, die dir stets im Leben Kraft geben, immer wieder aufzustehen, nie wieder aufzuhören.
Auch dazu kann ich jetzt, berührt mich auch sehr, wir lassen das einfach so, wie es ist, jetzt einfach nachklingen, nachhallen und vielleicht mag der ein oder andere ja sich das für den Rest der Woche, nein, die ist nicht mehr so lang, aber für die kommende Woche mit auf den Weg nehmen. Liebe Frau Ahmadi, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich spannende und für mich persönlich auch sehr berührende Gespräch. Sie haben uns so viele Einblicke gewährt in Ihren persönlichen Werdegang, in die Situation in Ihrem Heimatland. Ich glaube, das war jetzt heute eine ganz, ganz andere Folge. Aber jetzt nur vom Dabeisein. Ich finde es ganz großartig, woran Sie uns haben teilhaben lassen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht-interessant. Und schauen Sie gerade bei dieser Folge bitte unbedingt in die Shownotes. Ich habe Ihnen ganz viele Informationen zu Frau Kollegin Ahmadi noch zusammengestellt. Liebe Frau Kollegin, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem politischen Engagement. Ich wünsche Ihnen in nächster Zeit hoffentlich mal etwas mehr als 2 Stunden Schlaf. Und ich freue mich auf ein Treffen in Hamburg. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Ich habe zu danken. Es war wirklich eine Ehre, mit Ihnen dieses Podcast aufzunehmen. Auch an die Technik, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, dass ich Menschen dazu inspirieren könnte, dass man eine Einstellung bekommt, dass man da denkt, Menschenrechte sind universell und die Würde des Menschen gilt für jeden von uns, für jeden.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort und ich glaube, in diese Richtung bewirken Sie tatsächlich auch ganz viel. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.